Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf den zugangsoffenen Sendeplätzen hier bei Wir stellen uns vor am Donnerstagnachmittag. Es klappern die Kaffeetassen, wie immer, wenn ich zu Jo Köhler vom Literaturbüro komme, vom Literaturforum komme. Und wir wollen Ihnen in der kommenden Stunde, die Jo Köhler und ich verantworten, etwas näher bringen, was uns den Mai, aber auch weiterhin noch in diesem Jahr in der Stadt in Wallung bringt. Das sind die Lesezeichen 2019. Er muss es trotzdem, Sie es wahrscheinlich kennen, nochmal für die, die es noch nie wahrgenommen haben, nochmal erklären, was sind die Lesezeichen, Jo Köhler?
Mit den Lesezeichen in der Stadt holen wir die Lyrik, also als Kunst des Wortes, zwischen verstaubten Buchdeckeln hervor und setzen sie ins Freie, ins Offene, mitten in der Stadt.
Das ist eine wunderschöne Programmatik. Wir holen sie zwischen den verstaubten Buchdeckeln weg und bringen sie in den Staub des Alters von Hildesheim, wo wir wissen, dass die Straßen noch viel zu hohe Werte haben. Nein, das Ganze ist doch ein Hingucker. Also mir ist das damals wirklich auch ins Auge gesprungen. Und jedes Mal, wenn ich morgens auf meinem Parkplatz suchend fahre, die Burgstraße hinein, fällt mir natürlich immer das große Gedicht an der Volkshochschule ein. Was ist das für eine Aktion? Wie seid ihr da darauf gekommen vom Literaturbüro und warum und wie viel Mal ist das jetzt schon über die Bühne gegangen, Jo Köhler?
Gut, konkret sind es eben Gedichtinstallationen, Gedichtbanner an insgesamt 56 verschiedenen Plätzen im gesamten Stadtgebiet, vom Hauptbahnhof an den Kirchen, im öffentlichen Nahverkehr, Bushaltestellen, in Kaufhäusern, also an ganz vielen verschiedenen Orten. Insgesamt sind es sage und schreibe 180 Gedichtbanner, so viele wie noch nie zuvor, die wir in diesem Jahr 2019 im Stadtgebiet installieren. Und wir machen es jetzt seit genau 10 Jahren. 2009 war der erste Anlauf in dieser Richtung. Es ist jetzt das 5. Lesezeichenprojekt.
Jo Köhler, ich habe natürlich nicht, vielleicht haben Sie es im Kopf, die Zahl der Lyrikbände, die so pro Jahr bei uns in der Literaturproduktion sozusagen die Verlage verlassen. Es sind ja Stolpersteine sozusagen im Alltag. Ich denke, es gibt einen Haufen Leute, die kämen nicht mal auf die Idee, sich in irgendein Lyrikband zu vergucken.
Ja gut, es gibt ja bekanntlich mehr Menschen, die Gedichte schreiben, als wir sie lesen, könnte man sagen. Und insoweit ist Lyrik ist ja aufgrund ihrer Prägnanz, ihrer Kürze prädestiniert, gerade auch in dieser schnelllebigen Zeit, Poesie zu vermitteln. Und gut, unsere treibende Kraft ist immer wieder für uns die Grundfrage, wie schaffen wir es, die Literatur zu den Menschen zu bringen. Am liebsten müsste sich die Literatur oder die Lyrik, das Gedicht, sage ich gerne, in den Weg stellen. Also dahin gehen, wo sich Menschen üblicherweise oder flüchtigerweise aufhalten.
Jo Köhler, man kriegt dann das Gefühl, das ist irgendwie was Feindliches, ist es gar nicht. Also es geht ja einfach darum, dass man mal an seinen Kopf klopft und sagt, ey, warum ist eigentlich in meinem Leben Sprache kein Produktionsmittel? Also klar, wird sofort jeder dagegen halten, wieso? Ich mache doch WhatsApp, ich schicke doch SMSen und was auch immer. Ja, aber wer das mal vergleicht mit dem, was es an Briefkultur vorher gab und man sieht, was für eine Sprachkompetenz dabei war, der meint, also da ist aber manches im Argen.
Ja, wobei das Besondere an diesem Format ist ja auch die Verknüpfung der Poesie mit einem bestimmten Ort. Also die Verortung des Gedichtes an einem ganz bestimmten Platz in der Stadt, also der urbane Kontext. Das Gedicht nimmt Stellung auch zur Situation, zur Wahrnehmung des Betrachters, des Lesers. Es verändert ja auch, dadurch, dass das Gedicht verortet wird, verändert es sich auch. Es ist nicht mehr dasselbe, als wenn es nur als geschriebener Text auf Papier steht. Auch der Ort soll sich ja oder wird sich dadurch verändern. Es entstehen neue Perspektiven für die Besucher in der Stadt.
Kann man das sagen, dass der Ort plötzlich anfängt zu sprechen?
So könnte es sein. Das soll ja auch nicht nur die Ort. Wir nehmen ja auch bei der Auswahl, also der Assoziation eines bestimmten Textes mit einem bestimmten Ort, können sehr viele Aspekte eine Rolle spielen. Das kann auch Bezug nehmen auf die Architektur oder die Nutzung, die Funktionalität dieses Ortes. Und wir streben ja auch bewusst auch ein Spannungsfeld an. Also es setzt auch einen Kontrapunkt. Es geht nicht darum, zu bedienen, sozusagen am Ende nur abgenickt zu werden. Es soll schon den Leser, der kann schon ins Grübeln geraten, in Spannung versetzt werden und soll sich ganz bewusst eben auch damit auseinandersetzen, dass das Gedicht an diesem Ort in dieser Situation vorkommt und er darauf trifft, anders gesagt, weil auf das Lesen abgehoben ist, jeder Ort hat seinen eigenen Seelenzustand. Und wenn man ihn betritt, geht dieser Seelenzustand auf einen über. Mit dem Lesen oder Auflesen von Gedichten, von lyrischen Erzeugnissen, ist es ganz genauso.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered.
Ton Kula haben Sie eingeschaltet. Wir stellen uns vor und ich bin bei Jo Köhler vom Literaturbüro zu Gast und wir reden über Lesezeichen 2019. Bald gibt es neue Gedichte in der Stadt. Und wie war das nochmal mit der Seele? Das klingt fast ein bisschen esoterisch, Jo Köhler. Also die Seele des Ortes kann auf mich überspringen. Das hätte ich gerne noch ein bisschen genauer.
Natürlich, ja, davon bin ich zutiefst überzeugt. Es geht ja um nicht nur um die Ebene des Rationalen in unserem Leben, sondern auch der Fantasie, des Geistes, der Seele, des seelischen Zustandes, in dem wir uns befinden oder in dem wir geraten. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Daseins. Und das ist ja auch das Besondere, wenn wir von Lesen reden. Lesen ist ja viel mehr als eine Kulturtechnik. Lesen ist ja viel mehr als nur nützlich, also die Vermittlung von Informationen. Das könnten wir rein mathematisch mit 1 und 0 machen. Dafür bräuchten wir keine Poesie. Sondern die Lyrik ist ja gerade eine literarische Gattung, die alle Ebenen unseres Daseins miteinander verbinden kann. Das ist das, was mich daran oder was uns daran besonders fasziniert. Lyrik kann alle Ebenen unseres Daseins miteinander verknüpfen.
Dazu gehört aber auch, Jo Köhler, denke ich mir mal, eine gewisse Sensibilität überhaupt für diesen Zusammenhang. Also wenn ich es einfach nicht gewohnt bin, Sprache, abgesehen von Alltagsunterhaltung und Sprachtausch, ja, zu einem Ausdrucksmittel oder als Ausdrucksmittel zu verwenden, habe ich doch da meine Schwierigkeiten. Das ist wie beim Geschmack. Also wenn ich nicht ungewöhnliche Geschmäcker miteinander vergleiche, dann schmeckt mir am liebsten natürlich immer nur der Burger.
Genauso ist es natürlich auch mit der Sprache, mit der Alltagssprache, mit der Umgangssprache, mit der Sonntagssprache, ne, mit allem, mit dem wir uns da umgeben. Und wie soll ich das sagen, bezogen auf die Ebene des Genießens, also des tieferen Wahrnehmens, der Partizipation im eigentlichen Sinne, ist es analog zu den Nahrungsmitteln. Das Gedicht ist auch ein Nahrungsmittel, ein Lebensmittel. Ein Gedicht kann einen Tag retten, ein Gedicht kann einen ermutigen, kann einen aufheben und ganz vieles auffangen und bergen. Ist es natürlich so, ich kann mich nur nach etwas sehnen, mit dem ich schon mal in Berührung gekommen bin. Und so ist es natürlich auch sprachlich mit der Poesie. Und genau dafür könnte oder sollte dieses Projekt einen kleinen Beitrag leisten, dass die Menschen auf einmal erkennen, Moment, welches Potenzial in der Sprache, in verschiedenen Wendungen, in einzelnen Worten oder Zeilen liegen kann.
Jukula, das ist ein Experiment mit Stadtöffentlichkeit. Das passiert zum 10. Male. Sind Sie so kühn zu behaupten, das kann man in Hildesheim merken, da ist was passiert. Die Leute gehen mit einer anderen Sensibilität durch ihre Stadt und gehen nicht nur von A nach B.
Der Zeitgeist will sozusagen objektive, also vermeintlich objektive Messungen, sozusagen Einschaltquoten messen, indirekt sicherlich, also durch Resonanz lässt sich manches messen, dass wir, wie viele Rückmeldungen wir regelmäßig bekommen, Zuschriften, Resonanzen, nicht nur von Hildesheimern, auch viele von Besuchern der Stadt. Also es gibt viele Leute, die kommen aus Dortmund, aus Süddeutschland oder Norddeutschland, kommen die hierher, wenn wir Lesezeichen veranstalten, um diese Orte aufzusuchen, um diese Entdeckungsreise oder Entdeckungstour zu machen durch die Stadt. Und insoweit, denke ich, kann man das als bestätigt sehen. Und es ist ja auch ein Unikat. Also dieses Format, dieses Kulturformat Lesezeichen gibt es ja nirgendwo auf der Welt. Dass Gedichte an Kirchen, auf Bahnsteigen, an Bushaltestellen, von zeitgenössischen, nicht von Goethe und Schiller, sondern ganz bewusst von zeitgenössischen Autoren und Autorinnen, vor allem in diesem Jahr, zu sehen und zu lesen sind. Es geht ja vor allem geht es um die Inspiration. Und inspirieren kann nur, wer selber inspiriert ist. Und das ist, insoweit ist das natürlich eine ganz wichtige Intention dieses Projektes.
Nun fragt Jo Köhler Sie, das ist der alte Taxifahrer aus der Hauptstadt Berlin. Erfahrung, Grunderfahrung ist, Menschen haben da wie Viehzeug in Anführungsstrichen ausgetretene Trampelpfade ihres Alltags. Es gibt selten Gelegenheiten, wo sie diese Alltagspfade verlassen. Am Wochenende, raus an Wannsee hieß es in Berlin, ja. Ich rechne gerade hoch. Also, mit welcher Attitüde muss man durch die Stadt rennen, also rein verzweckt auf Alltagspfaden unterwegs oder mit der Einstellung, heute lasse ich mich treiben. Heute bin ich das, was die Franzosen den Flaneur nennen, der einfach Stadt als Entdeckungszusammenhang, klingt alles völlig verschroben, klingt alles irgendwie sehr intellektuell oder so, aber dass ich mich einlasse, ja, auf eine mit Zeit Entdeckung in der Stadt. Und das machen doch eigentlich die wenigsten. Sind insofern solche Gedichte, die da plötzlich wie so ein Scheinwerfer, wie so ein Spot einem entgegengucken, Stolpersteine?
Das ist genauso mit beabsichtigt. Der Alltag, also die üblichen Wege, die die Menschen zurücklegen, zur Arbeit, zur Schule oder wohin auch immer, werden ja ein Stück weit gekreuzt, konterkariert, vielleicht sogar bewusst gestört. Auf einmal ist auf diesem Weg etwas anders. Also das ist ja gerade ein wichtiger Aspekt, das Unerwartete, die überraschende Konfrontation mit einem Gedicht, es kann nur ein Wort sein oder eine Zeile, auf die ich auf einmal stoße, an einer Stelle, an der ich es nicht gewohnt bin. Und das ist ja auch ein Teil dieses Konzeptes, dass nicht immerwährend Gedichte an bestimmten Orten montiert werden, sondern dass diese Gedichte temporär, also über einen bestimmten Zeitraum, jetzt immerhin 6 Monate, in der Stadt montiert werden und danach auch wieder zurückgenommen werden, also die Orte sozusagen wieder bereinigt werden, könnte man sagen, wieder klinisch werden und nach 1-2 Jahren ein neues Projekt startet. Also das ist gerade dieses Verweben des lyrischen Wortes mit dem alltäglichen Leben. Und die Konfrontation mit einem Gedicht an einem unerwarteten Ort, was für den Leser eine Bedeutung oder eine besondere Bedeutung haben kann. Ganz abgesehen davon, dass ich ja auch die Situation und der emotionale Gemütszustand des Lesers ja auch permanent verändert. Also die ist ja heute eine andere wie gestern oder wie morgen. Und deswegen sage ich, ein Gedicht kann einen Tag retten.
Was ich im Leben tat, das war bestimmt nicht immer richtig. Ich nahm, was ich bekam, nur nahm manches nicht so wichtig. Wenn ich auch ganz gewiss mich nicht von Schuld und Schwächen frei sehe, verzeihen Sie, wenn ich sag, I did it my way. Ich kenn das Auf und Ab, den Jubel und die bitteren Tränen. Ich stand auch oft am Rand, das brauch ich wohl nicht zu erwähnen. Es ist für mich ein Trost, dass ich trotz allem nicht entzweige. Verzeihen Sie, wenn ich sag, I did it my way. Und dennoch denk ich gern zurück, ich hatte Glück, verdammt viel Glück. Ich kann zu vielen Freunden gehen, die sich sehr freuen, wenn sie mich sehen. Und ohne verstehen. I did it my way. Ich hab ein Publikum und darauf kann ich mich verlassen. Es nahm und nimmt nichts krumm. Ich kann das manchmal kaum noch fassen. Ich hab auch eine Frau, an der ich jetzt beschämt vorbeisehe. Zu oft hat sie gehört, I did it my.
Radio Tonkuhle, hören Sie eingeschaltet. Wir stellen uns vor und Sie denken wahrscheinlich wieder, was haben Sie denn heute Nachmittag wieder ausgegraben bei dem Radio Tonkuhle Besuch von Jo Köhler, beziehungsweise umgedreht. Wir sind bei Jo Köhler im Literaturbüro zu Gast und reden über Lesezeichen 2019. Und wir kommen gleich auf das Thema dazu. Aber mir geht natürlich noch was anderes durch den Kopf. Das ist ja in gewisser Weise, Jo Köhler, was wir da sehen werden, ein Anschlag auf unseren Alltag. Also im wahrsten Sinne des Wortes, da wird was angeschlagen an Gebäude. Zur Form müssen wir vielleicht auch noch mal was erzählen. Das sind ja doch wetterfeste Fahnen, die da quasi angeheftet werden. Ein Anschlag als Gedicht auf unsere Wahrnehmung.
Ganz bewusst. Und genau das ist ja etwas, was die Wahrnehmung verändern oder verwandeln kann oder auch sensibilisieren kann. Wenn ich immer auf den gleichen Wegen in der gewohnten Weise verkehre, wird die Achtsamkeit ja nicht zu, sondern im Gegenteil, sie nimmt ab. Erst wenn sich etwas verändert, also auf einmal etwas da ist, was vorher noch nicht da war und einen gegebenenfalls anspricht, im Idealfall, also ein Dialog entsteht, einmal zwischen dem jeweiligen Text und dem Ort, an dem er sozusagen, in dem wir ihm auch die Einmaligkeit des Gedichtes zurückbringen, weil es ist ja nur an diesem Ort zu finden. Und dann wiederum der Dialog zwischen, oder Trialog könnte man sagen, zwischen dem Ort, zwischen dem Text und dem jeweiligen Betrachter oder Leser in der Stadt.
Jo Köhler, nun ist das Forum Literatur auf quasi bekannten Wegen unterwegs. Es gibt nämlich eine thematische Klammer zu diesen Anschlägen in dieser Stadt. Wir sagen nochmal, an 180 Lesezeichen werden dieses Jahr ausgehängt von 37 Autoren, 61 Texte aus sage und schreibe 8 Nationen, und alle haben das Thema Heimat, obwohl diesen Begriff gibt es eigentlich nur im Deutschen.
Ja gut, Heimat, das ist ja dieses unerschöpfliche und unergründliche Thema, was uns weiter umtreibt, selbstverständlich. Und ja, Heimat ist, man könnte sagen, frei nach Iwan Turgenew, habe ich eine wunderschöne Zeile oder Stelle gefunden, wo er Anfang des 19. Jahrhunderts, wo er über Heimat nicht schreibt als Vaterländisches, als Blut und Boden, wie er von manchen missbraucht wird und ideologisch aufgeladen wird, sondern Heimat ist jetzt für Iwan Turgenew ist der sittliche und geistige Besitz eines jeden von uns. Eine wunderbare Aussage. Der sittliche und geistige Besitz eines jeden von uns. Muss man erstmal sacken lassen.
Das ist ja die Verlegung sozusagen des Ortes in die ins Denkinnere, in den Kopf.
Genauso ist es. Und da ist auch für jeden Raum, da ist für jeden Platz, da muss niemand ausgegrenzt werden. Da ist für jeden einen Platz vorgesehen, an dem er zu integrieren ist. Und Heimat, ja, man könnte anders gesagt, Heimat sind die unzähligen, die tausend Fäden, die einen mit der Lebensweise verknüpfen, in der man aufgewachsen ist. Das können ja ganz verschiedene sein. Jeder hat ja seine eigene Geschichte oder Historie oder Herkunft oder auch kulturelle, religiösen Hintergrund. Und deswegen bin ich spannend, in diesem Sinne sich mit dem Begriff Heimat erneut auseinanderzusetzen. Und das darf darüber geben, diese Gedichte von Autoren aus 8 verschiedenen Nationen. Es sind auch ganz verschiedene Kulturen und auch zeitliche Horizonte, in denen es stattfindet. Wir haben ein Gedicht zum Beispiel, haben wir von Teresa von Avila aus dem 12. Jahrhundert, haben wir entdeckt, und fanden, das passt wunderbar dazu, haben wir es gleich mit reingenommen, obwohl wir eigentlich ansonsten zeitgenössische Autoren, Autorinnen haben. Und diese unterschiedlichsten Perspektiven, die Vielfalt, ist ja genau das, was den Mehrwert ausmacht.
Jo Köhler, nun gibt es eine unfreiwillige, glaube ich, Koinzidenz zwischen dem dieses Jahr hier in Hildesheim vom 17. bis 19. Mai stattfindenden 100. Niedersächsischen Heimattag und dieser Aktion, die quasi parallel anläuft. Und das Spannende ist, dass kein geringerer als der gegangene Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, am Freitag, den 17. Mai, ist das, glaube ich, im Römer Pelizaeus Museum, zu eben jenem Begriff referieren wird. Und außerdem wird aus Hannover natürlich jemand aus der Regierung dazu Stellung nehmen. Und ich denke, die Politiker und die Journalisten, die haben durchaus völlig konträre Vorstellungen von dem, was Heimat sein soll und sein kann. Und wir haben ja vor allen Dingen eben in diesen 3,5 Jahren Flüchtlingsbewegung, neue Migrationsbewegung, quasi einen Kampf um diesen Begriff neu erlebt.
Ja klar, deswegen ist ja die Definition, sind wir ja so sehr gehen wir von der Sprache aus und landen noch immer wieder bei der Sprache. Darum geht es ja mit der Benennung. Frei nach Nietzsche könnte man sagen, fängt es an. Sowohl das Übel wie das Heil. Ne? Also in dieser Ambivalenz findet es ja statt. Und wie definieren wir solche Begriffe wie Heimat, wie Liebe, wie Freundschaft? Nicht alle diese abstrakten Begriffe, tun wir es rückwärtsgewandt durch Ein- oder Ausgrenzung, oder tun wir es offen nach vorne gerichtet? Heimat ist für uns etwas oder für mich etwas, das immer auch eine Perspektive hat in die Zukunft. Da wachse ich auch hinein. Da komme ich nicht nur her, sondern da wachse ich auch hinein. Es geht voran.
Das bringt mich ganz weit zurück in meinen Versuchen, wissenschaftlich was zu Papier zu bringen. Als ich vor 25 Jahren mein kleines Dorf am Weserbergland untersuchte, stieß ich auf Ernst Bloch und seinen Heimatbegriff. Und der geht so in diese Richtung, vielleicht ganz kurz erklärt, dass Heimat endlich zu einem Begriff wird, der einen komplett anderen Umgang mit der Natur meint, als den wir gemeinhin pflegen, nämlich diese Natur nicht mehr auszubeuten, nicht mehr auszuweiden, sondern sozusagen in eine in ein Allianzverhältnis mit der uns umgebenden Natur zu treten und sozusagen nachhaltig, also total grüne Begriffe, da gab es die Grüne Partei überhaupt noch nicht, gedacht, um ja unser Verhältnis da genauer zu beschreiben. Und das fand ich eben sehr, sehr wichtig und sehr spannend, dass dieses natürlich ein asymptotisches etwas ist. Also wir nähern uns dem, aber wir haben das nicht erreicht. Und andere tun ja immer so, Heimat, das ist was ganz Festes. Gerade je weiter man politisch im Spektrum nach rechts wandert, desto mehr stößt man da auf knallharte Symbolzusammenhänge, auf sowas wie so ein goldenes Vlies, was existiert und wo man sich nur mit identifizieren so braucht, um dran teilzuhaben. Ja, Pustekuchen ist überhaupt nicht so.
Gut, Heimat ist ja also für mich kein Widerspruch, kein Gegensatz, etwas Bestimmtes, also für den Einzelnen etwas Bestimmtes. Für ganz, das heißt eben nicht, dass deswegen dieser Begriff ausgrenzend wirken oder gemeint sein muss. Man könnte noch weiter zurückgehen als Bloch. Ich könnte zurückgehen auf Alexander von Humboldt, der bereits Ende des 18. Jahrhunderts mit Goethe und Schiller zusammengesessen ist im Weimar in einem Gartenhäuschen. Die haben sich da fleißig eingebechert und über die Welt philosophiert. Und da ist auch dieser Begriff der Heimat als etwas Universelles, als etwas Universales, wo alle, nicht nur alle Menschen und Kulturen, sondern alles, was auf diesem Planeten entsteht, auch evolutionär entsteht, dazu gehört, sozusagen der Globus als ein großer, gemeinsamer, zusammenwirkender, kooperierender Organismus, könnte man sagen. Also es war ein extrem moderner Begriff der Natur, der Evolution, der da sozusagen geboren worden ist. Wir irren weiter herum und wollen da wieder hinfinden. Wir haben da noch gar nicht wieder hingefunden, weil wir Kraft unserer Rationalität oder die etwas höchst Irrationales hat und alle Dinge voneinander hermetisch abtrennen, abgrenzen. Das tun wir ja selber durch unsere Art des Denkens, anstatt sie wieder zusammenzuführen. Und Humboldt oder auch Kant hat ja bewusst gesagt in seiner Kritik an der reinen Vernunft, wir dürfen nicht Schlagseite nehmen, indem wir uns nur noch rechnen, also nur noch rational die Welt betrachten, sondern die Welt begreifen geht nur auch über die Fantasie, über die Emotion. Du musst, und dort komme ich wieder auf Humboldt zurück, hat er wunderbar gesagt, du musst die Natur fühlen, sonst kannst du sie nicht verstehen, bei aller Wissenschaft nicht.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end, and I love you.
Jo Küller, da könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass der Heimatbegriff natürlich auch wunderbar in jeder Richtung ja nutzbar und benutzbar wird. Und wir gehen jetzt im Mai auf die Europawahlen zu. Und mir kam da irgendwann in dieser Tage auch quer, ja im Polnischen zum Beispiel, angesprochen eben auf die ganz besonderen Probleme zwischen Polen und der EU, Kohlekraftwerke, Stichwort, ja und so weiter. Im Polnischen gibt es überhaupt gar keinen äquivalenten Begriff.
Ja gut, das ist ja auch wieder das Faszinierende, dass jede Sprache, dass eigentlich eine Sprache gar nicht eins zu eins übersetzbar ist. Deswegen brauchen wir auch die Vielzahl und die Vielfalt der Sprachen. Also es stimmt auch bedenklich, dass immer wie viele Sprachen inzwischen von kleinen Völkern aussterben. Da geht der unserer Weltgemeinschaft geistiges und seelisches Gut verloren, unwiederbringlich.
Die Diversität, wie es so schön heißt, geht flöten.
Ja, wir brauchen die Vielzahl und die Vielfalt der Sprachen, weil jede etwas Spezifisches hat, etwas im Grunde nicht Übersetzbares hat. Das ist das Spannende an der Frage der Übersetzung. Es trifft auch komme ich hier auf die Lyrik, auf das Gedicht zu, das ja sich mit dem Unsagbaren beschäftigt, mit dem Unfassbaren. Und das Gedicht ist die Übersetzung einer Übersetzung, in dem der Autor versucht, dass bestimmte Emotionen, bestimmten Eindruck, Gemütseindruck in eine Sprache zu übersetzen. Und der Leser seinerseits muss erneut wieder die gelesenen oder geschriebenen Worte seinerseits übersetzen in seine Emotionalität, in seinen Erfahrungshorizont, in seine Wahrnehmung und in seine Situation.
Wir haben, Jo Köhler, ja im Februar, glaube ich, ist dieser Tag der Sprache von der UNESCO irgendwie ausgerufen. Und die mal auf der Erde existenten irgendwie 3600 Sprachen sind tatsächlich im Aussterben begriffen. Wir haben im Moment unsere Probleme hier auch mit dem Ostfälischen. Es sprechen immer weniger aktiv und es gibt ja auch keinen Zusammenhang, in dem der alltäglich irgendwie gebraucht wird. Aber man weiß das zum Beispiel eben, das scheint mir in diesem Zusammenhang wichtig zu sein, weil eben Tiefenschärfe flöten geht aufgrund der fehlenden Diversität, dass man das aus kulturanthropologischen und völkerkundlichen Untersuchungen weiß, dass eben kleine Sprachen auch kleine Räume viel exakter auszudrücken vermögen. Man hatte Worte sozusagen für jeden Stein next door.
Ja, also wenn die Inuit in der Arktis, wenn die 40 Begriffe haben, nur für das Eis, wofür wir ein Wort haben, zeigt das die Diversität, wie du es eben so schön gesagt hast, wie differenziert man das ausdrücken kann. Und natürlich ist es schwierig, eine Sprache künstlich zu erhalten. Die Sprache ist natürlich, ist ja etwas Lebendiges, ist ein lebender Organismus, der sich auch weiterentwickeln muss. Nehmen wir die Zeit von Martin Luther, seine Schriften, ist gar nicht so einfach, die in der heutigen Zeit noch zu verstehen. Er hat in seiner Zeit ein klares, eindeutiges Deutsch gesprochen und geschrieben. Aber da sehen wir, wie sehr sich natürlich unsere Sprache weiterentwickelt hat. Und das ist ja auch gut. Das ist ja nichts Negatives. Darin liegt genau der Erhalt einer Sprache, in dem sie weiter sein kann, sich weiterentwickeln darf.
Und das passiert natürlich dann auch mit der Heimat.
Of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains.
the very best. I want it all, no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. You're a winner for a lifetime if you seize that one moment in time. Make it shine. Give me one moment in a time when I thought that I thought I could be. When
wir stellen uns vor, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie eingeschaltet. Ich sitze bei Jo Köhler im Literaturforum und wir besprechen die Aktion dieses Jahres, das Lesezeichen 2019. Nun kommt da ein ganz, ganz spannender Tag, Jo Köhler, auf uns zu. Das ist der 10. Mai. Da wird sozusagen der Startschuss gegeben für die diesjährige Aktion. Erzählen Sie mal.
Gut, am 10. Mai machen wir die Auftaktlesung. Diesmal an dem flüchtigsten Ort der Stadt, könnte man sagen. Die Deutsche Bahn hat uns dazu eingeladen, in der Empfangshalle des Hauptbahnhofs eine Lesung zu machen. Und genau das tun wir am 10. Mai von 17 bis 19 Uhr. Eine außergewöhnliche Lyriklesung, wo der Text auch gesanglich durch eine Sängerin, durch einen Musiker, durch einen Schauspieler in unterschiedlichster Weise interpretiert wird. Auch unser Oberbürgermeister wird kommen, wird ein Grußwörtlein halten. Der Ehrenbürger der Stadt hier, Professor Stern, kommt aus Missouri und wird zu einem Interview bereitstehen. Worauf ich noch hinweisen möchte, ist eine ganz besondere zusätzliche Innovation, die wir probieren. Und zwar, wir haben diesmal zum ersten Mal jetzt 2019 alle Gedichte einlesen oder einsprechen lassen von einem Schauspieler, und zwar von einem der schönsten Stimmen der Stadt, von Uwe Tobias Hieronymi vom TFN. So auf Audiodateien haben wir produziert. Die kann man dann über die Orte auf der Webseite www.hildesheimer-lesezeichen.de kann man reingehen, kann die Orte anklicken und findet dann die Gedichte an den jeweiligen Orten, kann die auf diese Weise abrufen und sich vorlesen, vortragen lassen, auf sehr gekonnte Weise. Denn auch die Fähigkeit, ein Gedicht zu lesen, also so zu lesen, wie es geschrieben ist, so wie es der Autor, wie eine Partitur in der Musik möglicherweise gemeint hat, geht ja auch verloren. Und so haben wir einen absoluten Könner, der in der Lage ist, diese Gedichte in besonderer Weise zu interpretieren Und wir haben noch einen weiteren Effekt. Wir schaffen auf einmal ein Echo, mit dem wir sozusagen in die ganze Welt hinauskommen. Also wir schaffen Barrierefreiheit. Man kann von jedem Ort, von jedem Endgerät auf der Welt sich in die Hildesheimer Lesezeichen einklicken und kann die Gedichte an den Gedichten teilnehmen oder partizipieren. Und dennoch bleibt der geschriebene Text ein Unikat. Der ist eben nur an dem jeweiligen Ort zu finden.
Jörg Hüller, das ist natürlich eine Monsterherausforderung, mich mit Herrn Hieronymi zu messen, damit Sie zu Hause überhaupt erstmal einen ersten Eindruck vielleicht haben. Ich versuche es einfach mal. Und zwar Sigune Schnabel, die hier beim letzten Literaturwettbewerb auch Preisträgerin war im letzten Jahr, die hat ein Gedicht eingesandt und daran versuche ich mich jetzt einfach mal. Wohin ich mich schweige an wunschlosen Tagen, wenn mein Blick an Apfelbäumen hängt und sich meine Sehnsucht in der Junisonne häutet. Er hat natürlich eine viel schönere, bassige Stimme, der Herr Hieronymi. Aber wir wollen Sie neugierig machen. Wir wollen Sie natürlich nicht nur auf diese im Internet zu hörenden Lyrikprodukte neugierig machen. Nein, Sie müssen einfach darauf achten. Es geht jetzt im Mai los. Für ein halbes Jahr sind diese Sachen zugänglich im Alltag von einem und einer jeden. Die Lesezeichen 2019 gehen auf eine literarische Entdeckungsreise zum Thema Heimat, ein kurzer glücklicher Augenblick. 61 Texte, 37 Autorinnen, 56 Orte und es hat der Platz hier auf diesem kleinen, wunderbaren, aus Holz produzierten Lesezeichen gefehlt. Die Einsendungen sind aus 8 Nationen. Und jetzt brauchen wir noch die Internetseite, Jörg Hüller.
Das ist www.hildesheimer-lesezeichen.de.
Jörg Köhler und Thomas Munschig waren verantwortlich für Wir stellen uns vor an diesem Donnerstagnachmittag. Und ich hoffe, wir haben Sie so ein bisschen neugierig gemacht auf das, was das Literaturforum in diesem Jahr hier für uns Hildesheimer bereithält. Dankeschön.
Heimat, all die Fäden meines Selbst, all die Farben meiner Gedanken, all die Wege, Ziele meines Tuns, all die gehaltenen und vor allem auch gebrochenen Versprechungen, die mich genau mit dem Gefühl vereinen, in dem ich aufgewachsen bin.
Nichts mehr, wie es war.